Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Heute vor 250 Jahren kam die englische Schriftstellerin Jane Austen zur Welt und ihre Werke erleben seit ein paar Jahren einen erstaunlichen Boom, werden neu übersetzt, interpretiert und inspirieren auch immer wieder zu Verfilmungen und Serienhits. Wir feiern heute hier in der Lesart den 250. Geburtstag der englischen Schriftstellerin Jane Austen und zwar als bekennende Fans. Zu mir sind nämlich meine Kollegin Catherine Newmark und Joachim Scholl, der ja hier sonst auch die Lesart moderiert, ins Studio gekommen. Und wir drei sind ja wirklich begeistert von dieser Autorin. Aber obwohl ja Jane Austen besonders um dieses Jubiläum herum jetzt viele Neuauflagen, neue Übersetzungen und Interpretationen erfährt, muss man doch anderen oft noch erklären, ist so mein Eindruck, warum man die eigentlich gerne liest. Wie geht's euch, Catherine? Warum liest du gerne Jane Austen?
Ich glaube, da geht es mir wie wahrscheinlich allen, dass ich die Sprache besonders schön finde und besonders treffend auch immer dieser leicht ironische, leicht abstandhaltende mikrosoziologische Blick auf all diese Verwerfungen und all diese wirklich dummen Menschen, von denen man umgeben ist. Und so ganz große, auch wahre Sätze, die man sich so ins Poesiealbum schreiben kann und nie mehr vergisst.
Zum
Beispiel? Je mehr ich von der Welt sehe, desto unzufriedener bin ich mit ihr, sagt Elizabeth Bendis in Pride and Prejudice. Und das habe ich mir immer gemerkt. Ja klar, so ja, ist es.
Wunderbar. Joachim?
Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich überhaupt kein Fan von Jane Austen war, als ich sie zum ersten Mal las. Das ist nämlich jetzt über 40 Jahre her. Anglistikstudium, zweites Semester in Heidelberg. Da wurde Jane Austen angeboten und dachte ich, na, da musst du natürlich reingehen. Dann habe ich mir hier dieses Pride and Prejudice im Original gekauft, Penguin Classics, ich halte es mal hoch, 1981 ja für 4 Mark in der Universitätsbuchhandlung Ziehang am Heidelberger Universitätsplatz. Und dann las ich das und dachte, oh Gottes Willen, was ist denn das für ein langweiliger Kram? Es geht ja nur darum, wer wen kriegt. Und dann so adlige, nicht mal adlige Leute laufen ständig durch irgendwelche Gärten, sitzen beim Tee zusammen, reden ständig und dann geht es um einen Typen, Mr. Darcy, ja, den fand ich ja wirklich absolut lächerlich, war für über Jahre die doofste Romanfigur ever.
Also du verkaufst es super, Joachim, muss ich jetzt sagen.
Und dann las ich, also ich besuchte dieses Seminar nicht, hab Jane Austen über Jahre nicht gelesen, aber natürlich kam man an Jane Austen, wenn man englische Literatur studierte, nie vorbei. Und dann dachte ich, naja, also alle loben sie, alle rühmen sie, warum ist sie denn so gut?
Und jetzt gefällt es dir doch.
Und dann las ich das nochmal und genau dann ging es mir so wie Catherine. Plötzlich entdeckte ich die Sprache, ja, diese Ironie, diesen Stil irgendwie und ich merkte, Mensch, diese junge Frau, mit 20 schrieb sie diesen Roman und dann noch als Frau in dieser Situation, ja, also völlig nicht anerkannt und unbekannt. Das war ich wirklich, wurde zu einem richtigen Bewunderer von ihr.
Wie ist es denn bei dir, Andrea?
Ja,
du bist ja auch ein großer Leser.
Ich bin auch großer Fan und ich habe gerade so euch zugehört und dachte, was mich wirklich total fesselt an dieser Autorin und an diesen Romanen, ist die unglaubliche Selbstbeherrschung, die die Figuren darin an den Tag legen. Egal, ob das jetzt irgendeine bösartige Verwandte ist, die sie malträtiert und denen sie aber immer trotzdem freundlich begegnen oder ob es eben diese Liebesränke sind, bei denen es ja um ganz was anderes geht, als wie wir heute auf Liebe reagieren. Da kommen wir später, glaube ich, auch noch drauf. Also das ist etwas, wo ich gern eintauche. Ich denke, das ist so anders, als wir heute uns verhalten. Das finde ich richtig toll. Also jetzt sind ja einige Stichpunkte schon gefallen, wo man sich denkt, ja, das muss ja wirklich irgendwie jeder eigentlich lesen oder zumindest interessant finden. Aber trotzdem läuft Jane Austen ja nicht unter große Klassik bis heute, sondern eher so eine Art Frauenliteratur ist das so ein bisschen gelabelt. Was denkst du, Catherine, woran das liegt?
Das also finde ich wirklich interessant. Ich meine, Queen of Romance habe ich irgendwo in einer Verlagsvorschau gelesen und dachte, ja gut, also anscheinend ist es so, dass es sich da besser verkauft und all diese jungen Leute lesen es dann eher, wenn es als Romance verkauft wird. Das kann ich mir nur so erklären, also dass es nicht über die Klassikerschiene läuft, weil die jungen Leute anscheinend keine Klassiker mehr lesen. Das wäre jetzt die positive Vermutung, dass es sozusagen inhaltlich nicht stimmt und man dann das Joachim-Erlebnis hat, dass man das dann liest und denkt, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja das Sekundär.
Naja, ich glaube aber, da ist schon was dran. Also Queen of Romance gefällt mir ganz gut. Ich würde so sagen Queen Mom of Romance, also wirklich die Urgroßmutter, weil sich alle diese jungen Autorinnen, die jetzt also Romance-Romane schreiben, ja, in den Stoffen und in den Tropen, wie man immer sagt, also in den Motivkonstellationen, das sind oft ganz, das sind Jane Austen-Settings. Und wenn man sich also zum Beispiel die Bridgerton-Romane von der Julia Quinn anschaut, also sie ist weltbekannt geworden durch die Verfilmung, aber jenseits der Verfilmung, diese Romane, die sind eigentlich 1:1 Jane Austen abgekupfert, nur dass sozusagen diese bürgerliche Gentry-Gesellschaft, die Jane Austen beschreibt, ins Adelige übertragen wird. Aber dann geht es immer darum, wann kriegt wer, ja, welcher Hans die Grete. Und da sind die Frauen, nämlich genau wie bei Jane Austen, sind eigentlich die starken Figuren. Ja, die sind nämlich clever, die sind nämlich witty, wie es immer heißt, also witzig und schlagfertig. Ja, die kriegen dann die reichen adeligen Säcke.
Also die neuen Romance-Autorinnen beziehen sich auf Jane Austen, aber auf wen bezog sich eigentlich Jane Austen? Also was ist so quasi die literarische Traditionslinie, aus der sie kommt?
Das ist ganz interessant. Also sie kommt ja aus dem späten 18. Jahrhundert und damals gab es also eine große Romantradition in England vor allem. Ne? Samuel Richardson ist so ein Name, den man vielleicht noch kennt. Der schrieb so Romane Pamela und Clarissa. Das waren Hits in der europäischen Literatur. Die waren ganz so auf Empfindsamkeit und Seelengröße gerichtet, vorbildliche Moral. Die sittsame junge Frau widersteht männlichen Gelüsten und kommt durch ihre Tugend, macht sie die Kerle dann auch zu moralisch guten Menschen. Und wichtig ist dabei zum Beispiel auch die Form des Briefromans, da kommt sie auch her. Wenn man sich nämlich mal die Romane von Jane Austen anschaut, da werden Dutzende von Briefe zitiert. Ja, allein in Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, sind es über 40, wenn man sie mal zusammenzählt. Und das ist auch so eine Form gewesen, wo man ja dann Romanfiguren wunderbar einführen kann, weil sie einen Brief an jemand anderes schreiben. Also der Charakter wird durch diese Briefe irgendwie vorbildlich gemacht. Und dann kommt sie aus einer humoristischen Tradition mit den Picker-Romanen von Tobias Smollett, den kennt man heute eigentlich kaum noch oder so. Und natürlich auch weht im ganzen Hintergrund der Tristram Shandy von Laurence Sterne. Das war ja im späten 18. Jahrhundert ein europäischer Riesen-Mega-Bestseller, den lasen alle. Und sie kommt ja aus einer literarisch total interessierten Familie. Ne? Ihr Vater hat sie zum Lesen gebracht, die Kinder lasen. Also sie kannte sich wunderbar aus. Und dann gab es noch die großen Entwicklungsromane von Henry Fielding. Da kennt man noch den Tom Jones oder so. Das las sie alles. Und man merkt es, dass sie diese ganze Literaturtradition, auch das Drama, sie schrieb ja auch Komödien, die nicht veröffentlicht wurden als junge Frau, dass sie das alles so aufgesogen hat. Also die war eigentlich wirklich eine versierte, literarisch gebildete junge Frau.
Und das nennt man ja Regency, so diese Epoche, in der sie steht, da beziehen sich auch heute wieder diese New Romance-Literaturen drauf. Was bedeutet das eigentlich, Catherine?
Naja, also Joachim hat es ja schon erwähnt, also die nehmen sich Jane Austen als Urgroßmutter, als Vorbild vor, aber ich würde sagen, die verpassen sozusagen den zentralen literarischen Punkt bei Austen natürlich. Also das ist eher sowas wie Fanfiction von Jane Austen, indem sie natürlich genau missverstehen, nämlich Jane Austen als irgendwie romantische oder sexualisierte Literatur, also wo es darum geht, dass man einen Typen bekommt. Und nichts an Jane Austen ist romantisch, das muss man wirklich sagen. Die Regency ist ja diese Epoche, diese kurze 1810 bis 1820, wo George III. Wahnsinnig wurde und sein Sohn der Regent war. Ein sehr ausschweifender junger Mann, so ein Prinz Henry vielleicht, Harry, also wie es man heute kennt. Jedenfalls jemand, der auch die Sitten so ein bisschen aufweichte und dagegen musste man natürlich dann auch angehen, also sozusagen die Sitten auch und die Konventionen aufrechterhalten. Das war dann auch wiederum die weibliche Rolle. Aber Jane Austen ist natürlich einfach auch eine starke Rationalistin. Sie sieht all diese Strömungen der Empfindsamkeit und der Sensibility und sie findet das nicht gut. Also es geht schon darum, dass man auch ein bisschen rational ist. Und es geht nicht um Liebe, es geht um ökonomische Absicherung. Man kann niemanden heiraten, der nicht das genügendes Vermögen hat.
Ich habe auch gestern Abend nochmal in so einem tollen Buch von der israelischen Soziologin Eva Ilus nachgelesen, weil die schreibt in Warum Liebe wehtut, stellt sie unserem Beziehungschaos und Leid eigentlich am Anfang dieser Jane Austen-Romane gegenüber, weil sie ganz toll zeigt, dass es da eben nicht darum geht, dass man sein Selbstwertgefühl über die Liebe eines Mannes definiert, gerade nicht, sondern moralische Kategorien bestimmen, dieses Selbstwertgefühl, Familienzugehörigkeit und Klassenzugehörigkeit und so weiter. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das zeigt ja, dass das wirklich ein Missverständnis ist mit der romantischen Liebe.
Absolut, weil also bei Jane Austen ist alles Konvention, gesellschaftliche Konvention. Man muss ja auch wirklich mit der Lupe suchen, ob mal eine Liebesszene bei Jane Austen zu finden. Ja? Ja. Die reden, die machen einen Heiratsantrag, die sinken sich dann aber nicht in die Arme und küssen sich wild, also wie in den New Romans Roman, sondern es gibt praktisch keine erotischen Szenen, sondern das sind Verabredungen, die dann getroffen werden. Ja? Mhm. Also wenn Elizabeth Bennet, die Heldin von Stolz und Vorurteil, sich dann einwilligt, Mr. Darcy zu heiraten, dann sieht es aus wie so eine juristische notarielle Verabredungen, wie das alles läuft. Ja, so.
Weil das ist eben die vernünftige Vereinbarung, also zwei vernünftige Charaktere. Und es gibt ja das Gegenpaar, es gibt immer ein Gegenpaar, ne? Bei Jane Austen. Das Gegenpaar ist ja ihre Schwester Jane und Mr. Bingley. Das ist eine Liebesheirat im klassischen Sinn. Aber man muss sagen, sie lässt auch gar keinen Zweifel dran, dass die beiden so ein bisschen dümmlich sind. Also die Liebe ist nicht für die Klugen. Das muss man auch ganz klar sagen bei Jane Austen.
Aber man muss natürlich dazu sagen, dass das alles auch mit wirklich so einer wunderbaren Ironie, einem wunderbaren Humor daherkommt. Das habe ich auch erst spät entdeckt, ja. Also diese Geschichte, dass Mr. Darcy eigentlich als the most disagreeable man gilt, also der unangenehmste Typ, ne? Das geht sozusagen über 200 Seiten, ist er wirklich ein arroganter, blöder Sack und alle denken das, ja, so. Dann kommt die Wende, dann erklärt sich Mr. Darcy und ist dann doch ein ganz netter und vor allem die Mutter, also Elizabeth grault sich ja davor, ihrer Mutter zu sagen, dass sie jetzt Mr. Darcy heiraten will, ja, weil die Mutter sagt immer, also furchtbarer Mann. Und dann flippt die Mutter völlig aus und sagt, Elizabeth, du könntest mich nicht glücklicher machen. Einen Mann mit 10.000 Pfund im Jahr, du wirst Kutschen haben, du wirst ein Haus haben und mit einem Mal ist Mr. Darcy the most agreeable man. Und das ist so witzig. Also allein diese Szene, dafür liebe ich diesen Roman.
Mr. Darcy ist ja sicher eine der berühmtesten Figuren, spätestens seit der tollen BBC-Verfilmung mit Colin Firth. Catherine, davon haben wir beide auch für geschwärmt. Wie seht ihr eigentlich, ich habe mir gerade auf Arte, gibt es gerade eine Serie, die heißt Miss Austen. Da geht es um die Briefe, die Schwester verbrannt hat. Es gibt im Kino einen Film, gerade aktuell Jane Austen und das Chaos in meinem Leben. Bridgerton haben wir schon erwähnt. Wie seht ihr diese Filme im Verhältnis zu den Büchern, sind schon eigentlich ja auch relativ freie Interpretationen, nicht?
Also viele sind sehr frei, also da gibt es so die ganze Bandbreite, aber wir seit 30 Jahren arbeiten wir da ja wirklich sehr eng an Jane Austen-Verfilmungen und da verschleift sich dann eben auch der Unterschied zwischen dem Original und der Fanfiction, weil man natürlich die Filme dann auch oft so ein bisschen die Tendenz haben, dass es da wirklich auch nur um die hübschen Kostüme geht, um diese hohe Büste bei den weiblichen Kostümen, um den hübschen Unterschenkel bei den Männern, also um so eine ganz oberflächlichen Qualitäten. Und von dem her, das ist natürlich alles sehr schön und jeder schaut das gern, aber eigentlich muss man lesen und wir sind ja die Lesart hier, was soll
ich? Also ich finde die Verfilmung lesen. Eigentlich, ich habe mehrere gesehen, diese neue Serie, die kenne ich noch nicht, die habe ich mir noch aufgehoben, die interessiert mich wirklich, weil ich finde, man kann Jane Austen natürlich wirklich wie einen Groschenroman verfilmen und das machen eigentlich die Serien. Ne? Da geht es wirklich die Landschaften, die opulenten Kleider und die Konversation und natürlich die Figuren und dann sind natürlich dann Liebesszenen eingebaut, die es bei Jane Austen gar nicht gibt. Also das ist dann eigentlich, die Verfilmungen sind genau das, was vielleicht die New Romans Autorin eher gesehen haben, als dass sie Jane Austen gelesen haben.
Aber es kann schon auch Spaß machen, nach einem anstrengenden Tag sich das abends reinzuziehen. Was habt ihr denn jetzt? Habt ihr was entdeckt, was Einzelnes jetzt, was euch nochmal so begeistert? Also ich bin total begeistert von der Neuübersetzung, die Andrea Ott für Manesse von Überredung gemacht hat. Das ist eh einer meiner Lieblingsromane von Jane Austen. Was habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, so, also wer es jetzt immer noch nicht geschafft hat, bitte jetzt unbedingt auf den Gabentisch
also,
das Buch?
Also ich würde wirklich Stolz und Vorurteil nehmen, weil ich habe den Roman jetzt wirklich nochmal gelesen und ich habe auch ein paar Sachen entdeckt, die mir vorher noch nicht so aufgefallen sind. Zum Beispiel, wie sie Dialoge ansetzt. Ja? Also es ist so ein reiner Konversationsstil und sie macht halt noch so einen ganz cleveren Trick, wenn ihr das das mal liest in den Übersetzungen, oft ist es ja so beim Roman, dass es immer so, jemand sagt einen Satz und dann sagte er, sagte sie, erwiderte sie. Das lässt sie ganz oft weg. So, dann, und die macht dann sozusagen einfach Zeilen untereinander und dadurch entsteht so ein Tempo. Ne, da kriegt diese, es gibt keine lahmen Szenen bei Jane Austen. Selbst diese, also die Dialoge, wo es nur um irgendwelche Bilder geht, haben irgendwie so einen Druck. Und dann macht sie auch das, wo ich glaube wirklich, dass auch ganz viele humoristische Autoren späterer Jahrzehnte von ihr gelernt haben, dass sie keine Psychologie hat, ja. Da sagt jemand einen Satz und dann sagt, heißt es, Mrs. Bennet traf keine Anstalten, darauf zu antworten, sondern sagte nur, noch etwas Tee, Mr. Bingley. Und da steckt schon alles drin, ja. Und das ist richtig witzig. Und das habe ich auch wieder wirklich neu entdeckt.
Catherine, willst du auch noch was loswerden?
Ach, man macht nie was falsch mit Pride and Prejudice. Komplexer finde ich Sense and Sensibility, also Sinn und Sinnlichkeit. Da ist viel mehr Philosophie drin. Das ist natürlich für mich auch wiederum sehr interessant.
Also unbedingt mal Jane Austen lesen. Catherine Newmark, Joachim Scholl, vielen Dank, dass ihr hier wart und dass wir gemeinsam unsere Begeisterung für Jane Austen teilen konnten heute am 250. Geburtstag.
Adventskalender. Ich bin Sarah Elsing, Autorin und Redakteurin bei der Lesart. Ich verschenke Pierre Bourdieu, Die männliche Herrschaft. Soziologie ist ein Kampfsport, hat Bourdieu einmal gesagt. Und wenn man in Zeiten wie diesen in den Diskursring steigt, ist es hilfreich, finde ich jedenfalls, Bourdieu als Trainer gehabt zu haben. Er erklärt nämlich, wie symbolische Macht funktioniert. Und zwar am Beispiel der männlichen Herrschaft. Er fragt sich, warum ist das Patriarchat eigentlich über die Jahrtausende so stabil geblieben? Ganz einfach, weil die meisten Menschen die männliche Herrschaft so sehr verinnerlicht haben, dass sie es selbst gar nicht mehr merken. Das steckt ihnen sogar in den Körpern. Das ist der berühmte Habitus. Wie sich der in der Sprache und im Auftreten einer Person zeigt, die vom Patriarchat so richtig profitiert, kann man gerade hervorragend an unserem Kanzler Friedrich Merz beobachten. Ich schenke das Buch meinem guten und schlauen Freund Sören. Wir diskutieren viel und gern, aber manchmal, besonders bei politischen Themen, arten unsere Diskussionen etwas aus. Was ein bisschen lustig ist, weil wir uns bei einem Kurs zu gewaltfreier Kommunikation kennengelernt haben. Ihm war zum Beispiel noch nie in den Sinn gekommen, dass das Ehegattensplitting Frauen in die Rolle der Hinzuverdienenden drängt. Und dass der Staat damit die menschliche Herrschaft aufrecht erhält, kam ihm vollkommen absurd vor. Und das, obwohl er promovierter Jurist ist und selbst für den Staat arbeitet. Ich hoffe jedenfalls, dass sich unsere Diskussionen nach Sörens Bourdieu-Lektüre weniger wie Boxkämpfe anfühlen. Außerdem, mit einem Mann freundschaftlich über die männliche Herrschaft zu sprechen, ist immer eine gute Tat.
Sarah Elsing verschenkt also Die männliche Herrschaft, ein Klassiker des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Übersetzt hat das Buch Jürgen Bolder. Es ist beim Surkamp Verlag für 15 Euro erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Fritz Langs Film M, eine Stadt sucht einen Mörder aus dem Jahr 1931, ist längst ein echter Klassiker. Die Geschichte des psychopathischen Triebtäters Hans Becker, den Peter Lorre spielte, fasziniert bis heute auch ein französisches Comic-Duo, Alex Anker und Thibaut Vernot. Wobei die beiden sich jetzt eher mit der Geschichte hinter Fritz Langs M auseinandergesetzt haben. Und Jule Hoffmann hat ihren Band gelesen. Was ist denn so interessant an dieser Geschichte hinter diesem Filmklassiker?
Also das ist erstmal das Gute an diesem Comic. Es ist kein reiner Sachcomic, der jetzt nochmal Leben und Werk von Fritz Lang dokumentiert, sondern hier wird die historische Ebene mit fiktionalen Elementen vermengt. Inspiriert nämlich von der Tatsache, dass Fritz Lang tatsächlich Kontakte zur Berliner Kriminalpolizei hatte und seinerzeit auch Akteneinsicht bekam in brisante Fälle, spinnt der Comic die Erzählung jetzt weiter und versetzt uns gleich zu Beginn nach Berlin um 1930. Und dort, mitten in der Stadt, im Menschengedränge, trifft der Regisseur Fritz Lang auf Kommissar Lohmann und damit auf eine eigens von ihm erdachte fiktive Hauptfigur, die auch in M ihren ersten Auftritt hatte. Und der Kommissar hält ihn auf und nötigt ihn in ein Bierlokal, wo er ihm eine Kriminalakte zuschiebt mit den Worten: Dies ist der Fall Ihres Lebens, Sie wissen es nur noch nicht. Und das ist dann der Ausgangspunkt, von dem aus sich die Handlung entfaltet.
Und dann erfahren wir doch noch, wie M entstanden ist.
Ja, in gewisser Weise schon. Also angereichert mit fiktiven Elementen, wie gesagt. Erstmal begleitet Fritz Lang den Kommissar Lohmann bei seinen Ausflügen in die Berliner Unterwelt, so hat man damals das Kriminellenmilieu genannt. Und gemeinsam fahren die beiden auch nach Düsseldorf, wo damals ein Serienmörder sein Unwesen trieb, der sogenannte Vampir von Düsseldorf, der die historische Vorlage für Langs Film M bildete. Wir erfahren auch, wie Fritz Lang den Schauspieler Peter Lorre kennenlernte damals, der ihm auf so grandiose Art den Mörder verkörpert hat. Wir sind beim Casting dabei, der Kinderschauspielerin Inge Landgut, die als Elsie Beckmann auftritt und im Film das erste Mordopfer ist. Und wir erfahren Einzelheiten aus Fritz Langs Leben, die zum Mythos des großen Regisseurs beigetragen haben, wie zum Beispiel, dass er eben nur mit einem Auge sehen konnte und so seine Filme gedreht hat. Oder dass seine erste Frau Lisa Rosenthal erschossen in der Badewanne aufgefunden wurde mit einem Schuss in die Brust, ohne dass hier abschließend geklärt werden konnte, ob es Suizid oder Mord war, wo man heute natürlich sofort an einen Femizid denkt. Aber der Comic versucht einen da zu beruhigen, es ist eben nicht nachgewiesen und könnte auch anders gewesen sein.
Also das offenbar ganz nah an der Geschichte. Tatsächlich treten denn da auch noch mehr historische Figuren auf?
Ja, aber nur am Rande. Thea von Habu tritt auf. Das ist die zweite Ehefrau von Fritz Lang, die das Drehbuch geschrieben hat zu M. Und überhaupt eine wichtige Figur des frühen deutschen Films ist. Auch umstritten, ähnlich wie Leni Riefenstahl, weil sie später den Nazis sehr nahe stand. Aber über die wusste ich zum Beispiel bisher überhaupt nichts und hätte eigentlich mir gewünscht, mehr zu erfahren. Wir sehen sie aber nur in zwei Szenen, nämlich einmal telefonierend im Bett mit einem Liebhaber, während sie mit Lang das nächste Filmprojekt diskutiert. Und einmal, als sie mit dem Schauspieler Peter Lorre im Wartezimmer sitzt, der wartet auf ein Gespräch mit Fritz Lang und sie verkürzt ihm die Zeit, indem sie ihn über Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern aufklärt. Das wirkt aber ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein schwacher Versuch der Autoren, sich dann nochmal eben einen feministischen Anstrich zu geben. Insgesamt ist dieser Comic wirklich ein Comic über eine Männerwelt, in der geraucht wird, geflucht, getrunken. Das spiegelt sich auch visuell wieder, wenn Lang und Lohmann zum Beispiel einen Tatort betreten und zentralperspektivisch direkt zwischen die gespreizten Beine einer nackten Frauenleiche schauen.
Ja, das ist ja eigentlich nicht mehr so zeitgemäß. Ist es denn irgendwie sonst optisch auch so umgesetzt, wie man sich das jetzt so im ersten Moment vorstellen würde, nämlich düster und dunkel, so Krimi-Welt, oder versuchen die beiden da einen Gegenpol zu setzen?
Nein, also der Stil passt wirklich schon sehr, passt genau zur Thematik und die Zeichnungen sind aber auch sehr gelungen, muss ich sagen. Teilweise auch an historischen Fotos orientiert, sehr originalgetreu. Alex Anker, der Zeichner, hat mit Kohle gezeichnet. Dadurch ist alles sehr düster und rauchig und neblig. Die Comicseiten sind geradezu von Kohlenstaub bedeckt. Und gleichzeitig setzt er tolle Lichtakzente. Und alles sieht so sehr nach der Zeit aus, in der die Handlung spielt. Also die späten 20er, die frühen 30er Jahre. Das Dekor und die Kleidung sind authentisch wiedergegeben. Und die beiden Autoren nutzen auch filmische Mittel aus der Zeit, wie eben so Texttafeln aus Stummfilmen, die die Kapitel voneinander trennen. Also in seiner Begeisterung für die Weimarer Zeit ist der Comic wirklich ungebrochen. Man könnte fast sagen, das ist ein Stück Fanart der 20er Jahre und auch des Film Noir.
Ich wollte gerade sagen, aber man muss, glaube ich, schon sich ziemlich stark für Fritz Lang und für diesen Film interessieren, um wirklich Spaß daran zu haben. Oder habe ich das falsch rausgehört?
Ja, so könnte man es sehen. Oder vielleicht ja auch ganz im Gegenteil, habe ich gedacht, ist es geeignet für Leute, die sich noch nicht so viel mit Fritz Lang und seinen Filmen beschäftigt haben. Weil der Comic eben, wie wir schon festgestellt haben, sehr nah am Film ist oft. Zum Beispiel auch die berühmte Schlussszene, in der sich der Mörder stellt, wird wirklich Filmeinstellung für Filmeinstellung im Comic dann Panel für Panel nacherzählt. Was man einerseits als eine Würdigung dieser großartigen Schauspielleistung von Peter Lorre sehen kann, die ihn ja auch berühmt gemacht hat. Und was mir auch daran gefällt, ist tatsächlich, dass so die Nähe des Erzählens im Comic zum filmischen Erzählen deutlich wird. Aber gleichzeitig wird so natürlich nicht wirklich was Neues erzählt. Man kann vielleicht sagen, es ist eine gelungene Anregung, sich mit dem frühen deutschen Film zu befassen und Fritz Lang und seine Meisterwerke wieder zu entdecken, wenn man es noch nicht getan hat.
Also Jule Hoffmann empfiehlt uns Krimi, die Geschichte hinter Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder. Erschienen ist dieses Buch von Alex Anker und Thibaut Verneau im Splitter Verlag. Aus dem Französischen übersetzt hat Tanja Krämling und das Buch kostet 39,80 €. Die Vorweihnachtszeit ist ja Hochzeit für den Buchhandel, denn da wird in vielen Buchhandlungen der Jahresumsatz erwirtschaftet. Zugleich herrscht aber im Buchmarkt Krisenstimmung. Papier- und Energiepreise sind enorm gestiegen und es werden weniger Bücher gekauft. Ob das auch ein Grund ist, weshalb sich 8 unabhängige Buchhandlungen jetzt in Berlin zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben, das möchte ich von Stefanie Hirsbrunner wissen. Sie ist Co-Inhaberin von Intercontinental, einer Buchhandlung in Berlin-Friedrichshain, die auf afrikanische Literatur spezialisiert ist. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Hirsbrunner. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Was hat Sie und Ihre 7 Kolleginnen und Kollegen dazu gebracht, jetzt diese IG Indie-Buchläden in Berlin zu gründen?
Wir haben uns eigentlich erstmal getroffen, um uns auszutauschen. Ich glaube, das ist auch im Moment ganz wichtig, weil viele sehr mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir eigentlich auch politische Forderungen stellen müssen. Denn wir haben ja im Moment, Sie sagten es ja gerade, eine Krise, und die ist ja aber auch nicht neu. Ne? Und wenn Buchhandlungen in eklatanten Situationen momentan sind, dann liegt es ja nicht daran, dass sie schlecht wirtschaften, sondern es liegt natürlich auch daran, dass wir in bestimmten Strukturen arbeiten, die das wirtschaftliche Arbeiten wirklich enorm schwierig machen für uns.
Was zum Beispiel? Können Sie uns das mal erklären?
Also es gab eine Buchhandlung, die ich jetzt mal als Beispiel heranziehen will, hier in der Wühlestraße in Friedrichshain. Die gab es seit 1994, und dann wurde der Gewerbevertrag, der ja immer wieder ausläuft und immer wieder neu verhandelt werden muss, einfach verdreifacht. Also die Miete wurde verdreifacht. Dann sind wir bei 45 Euro pro Quadratmeter hier in Friedrichshain, und dann kann sich eine Buchhandlung nicht mehr halten.
Jetzt sind das ja aber so, Sie sind ja alle Hauptstadtbuchläden bis jetzt, die in dieser IG Interessensgemeinschaft da sind. Was wissen Sie denn, womit Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, die eher im ländlichen Raum eine unabhängige Buchhandlung betreiben, zu tun haben?
Also im Moment sind wir 8 Buchhandlungen aus den unterschiedlichen Bezirken. 2 sind in Neukölln, eine ist in Kreuzberg, eine in Mitte. Wir sind in Friedrichshain zusammen mit Maus und Bär. Das heißt, wir tauschen uns natürlich erstmal über die Realitäten in der Hauptstadt aus und natürlich auch darüber, wie wir uns da zusammenschließen können, wie wir da einfach eine stärkere Gemeinschaft bilden können, die vor allem auch ein bisschen aufklärt. Ne? Also was wir immer wieder haben, sind ja auch Personen, die bei uns in den Laden kommen, und das ist wirklich ein Phänomen. Und die fragen dann mich beispielsweise, bringt euch das was, wenn ich jetzt mein Buch hier bestelle und nicht bei Amazon? Und ich glaube, immer diese Frage würde ich am liebsten immer direkt zurückgeben und sagen, bringt es euch denn was, wenn wir als Buchhandlungen bei euch in den Kiezen sind? Weil schaut doch mal in die Kieze und geht doch mal durch und schaut mal auf den Leerstand, schaut mal auf die Ketten, die überall sind. Ist es das, was ihr wollt? Also wollt ihr keine Kulturorte mehr haben, wie die Buchhandlungen, die wir ja darstellen? Wir sind ja auch Orte der Begegnung. Hier findet der Diskurs statt. Viele von uns machen wahnsinnig viele Veranstaltungen. Wir morgen Abend auch wieder zum Thema Nüchternheit, Literatur und Nüchternheit. Ne? Also gerade jetzt in der Weihnachtszeit, Community ist ein großes Wort für uns, und da legen wir einen großen Wert drauf. Und ich glaube, diese Frage deswegen zurückzugeben, was bringt es eigentlich den Berliner und Berlinerinnen, wenn unsere Buchhandlungen weiter bestehen, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und das trifft ja am Land genauso zu. Da setzen ja auch viele Buchhandlungen auf so Mischkonzepte wie bei Ihnen. Bei Ihnen gibt es ja auch eine Buchbar, da kann man auch was essen. Und das unterschätzen die Leute offenbar, was das eben auch tatsächlich als Kulturraum nochmal bringt. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Frau Schehirsbrunner, dass Sie ja auch politisch sich was wünschen. Was stellen Sie sich denn da genau vor?
Also ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Initiativen, beispielsweise den Buchhandlungspreis, den Deutschen. Der wurde ja in diesem Jahr sang- und klanglos nicht verliehen, und wir wissen nicht so genau, warum eigentlich. Also niemand von uns, die sich da ja auch bewerben, wurde da beispielsweise informiert. Auch ist es doch schon auch ein Phänomen für mich zu sehen, welche politischen Amtsinhaberinnen kommen denn mal in unsere Buchhandlung. Das sind bei uns die Linken in Friedrichshain, aber sonst eigentlich niemand. Interessiert sich, glaube ich, sehr wenig. Menschen verstehen, glaube ich, sehr wenig, dass hier wirklich sich auch ein demokratisches Element ja stattfindet und das ja wegfällt, wenn die Buchhandlungen schließen müssen. Also mein Stichwort Vielfalt ist ja in aller Munde. Wenn man sich nur die 8 Buchhandlungen anguckt, die uns jetzt in diesem Zusammenschluss, die wir jetzt sind, ne, was für ein unterschiedliches Programm wir haben. Also About Bookshop in Mitte bietet Texte zu verschiedenen Themen an. Die Maus und Bär hatte ich schon erwähnt, das ist eine Kinderbuchhandlung. Wir haben eine Buchhandlung in Neukölln mit dabei, die Buchkönigin, die gibt es seit 2010, und die haben jetzt wieder ein Programm gegen Rassismus gemacht. Also nur mal, um so stichwortartig herauszugreifen, welche Vielfalt da abgebildet wird. Und das fällt halt weg, ne? Wenn da die Unterstützung nicht auch politisch kommt.
Und ich habe auch rausgehört, dass man ja auch einfach das mehr Aufklärung noch und eigentlich auch mehr Werbung, sage ich mal in Anführungszeichen, für den unabhängigen Buchhandel betreiben müsste. Das machen Sie ja auch. Sie planen ja gemeinsam Veranstaltungen und Kampagnen. Was haben Sie da so vor für nächstes Jahr?
ja, Buchhandel findet heutzutage wirklich nicht mehr nur in der Buchhandlung selber statt, also im Laden zu sitzen, auf meine Kundschaft zu warten, das ist ja ganz lange schon nicht mehr der Fall. Das ist ja kein 9-to-5-Job, sondern viele von uns machen ja Veranstaltungen, einmal auch, damit natürlich auf bestimmte Literatur nochmal hingewiesen werden kann, bestimmte Gespräche und Themen können da stattfinden, ne? Aber es geht auch darum, natürlich da auch nochmal Umsatz zu generieren. Viele von uns gehen raus und machen Büchertische. Wir sind heute Abend beispielsweise beim Literaturhaus im Schloss Köpenick mit dabei. Das ist ganz wichtig. Aber da auch nochmal der Appell auch gerade an die Großen, ne? Also Internationales Literaturfestival fällt mir da sofort ein, Holzbrink. Ne? Das sind die großen Literaturplayer in Berlin. Die arbeiten immer nur mit den Ketten. Und da frage ich mich natürlich, ist es Bequemlichkeit oder warum nehmt ihr nicht, wie manche Autoren und Autorinnen, die da schon den Knall auch gehört haben, ihre Kiezbuchhandlung mit zu ihren großen Buchpremieren. Ne? Das wäre super wichtig, einfach um genau diesen Hebel umzulegen. Ne? Also einfach mal wegzukommen, zu sagen, naja gut, dann mache ich das mit der Kette, weil es für mich super bequem. Nee, geht mal ruhig in die Kiezbuchhandlung und wir können das genauso gut. Also wir machen ja auch, wie gesagt, viele Veranstaltungen. Aber was ich auch nochmal betonen will, ist eben auch, dass es wirklich, glaube ich, bei vielen Menschen auch so Mythen gibt, an denen sie sich festhalten. Also beispielsweise im Buchhandel den ganzen Tag schön sitzen und ein Buch lesen. Also ich habe hier noch nie gelesen während der Arbeitszeit. Leider, muss ich dazu sagen. Es wäre sehr schön. Aber so ein Tag von mir beispielsweise, nur um mal ein Beispiel zu geben, hat so heute einfach 13 Stunden, weil heute Abend noch der Büchertisch dabei ist. Ne? Dann wird das so bis 22 Uhr gehen. Und das ist so ein normaler Arbeitstag. Das heißt, wir investieren da wirklich super viel. Also das ist schon auch eine Leidenschaft und das findet alles selbstständig, nicht im Angestelltenverhältnis statt. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal unterstreichen, was im Moment da geleistet wird in den kleinen Indie-Buchhandlungen.
Also Augen auf für die unabhängigen Buchhandlungen und auch bitte die Weihnachtseinkäufe dort machen. Das hilft auf jeden Fall weiter. Stefanie Hirsbrunner, Co-Inhaberin der Buchhandlung Interkontinental in Berlin-Friedrichshain und Mitbegründerin der IG Indie-Buchläden in Berlin. Vielen Dank, Frau Hirsbrunner, für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.